Jetzt in diesem Jubiläumsjahr, das hat ja schon letztes Jahr angefangen, letztes Jahr waren 150 Jahre das Kapital und da hat sich eigentlich schon Jahre davor ein bisschen angedeutet, dass es eine Form von Erinnern gibt, die auch Marx harmlos machen. Also es gibt einerseits eine Menge Mythen, die rumschwören und in unterschiedlicher Form wieder auftauchen, die man so kennt. Also er ist für den Stalinismus schuld, er hat den Untergang des Kapitalismus prophezeit und auf der anderen Seite, und das merken wir eben jetzt, gibt es auch eine Form von Erinnern, die ihn quasi insofern harmlos macht. Das könnte man umschreiben mit dem, was Max Frisch zu Bertolt Brecht gesagt hat. Ihm wird sozusagen eine Harmlosigkeit eines Klassikers zuteil. Also er wird zum besten Deutschen gekürt oder einer der besten Deutschen oder wichtigsten Deutschen, wird zum Klassiker erhoben, quasi entkernt. Und uns war es eben wichtig, einerseits diese Mythen, die in unterschiedlichster Form immer wiederkehren, mal auseinanderzunehmen und zu zeigen, was da dran ist und was da eben nicht dran ist. Und gleichzeitig eben zu versuchen, dem etwas entgegenzusetzen, dass er verharmlost wird, als Klassiker einfach ins Bücherregal gestellt wird, sondern dass man mit ihm politisch und theoretisch noch sehr viel anfangen kann. Das haben wir eben versucht, entlang von 21 kurzen Texten zu machen. Und wir haben uns auch angestrengt, was bei manchen Sachen, bei manchen Mythen nicht unbedingt einfach ist, das möglichst kurz und verständlich zu halten.
Dementsprechend ist dieses Buch auch eher dünn gehalten im Vergleich zum Beispiel zu den Kapitalbänden jetzt von Marx mit knapp unter 150 Seiten. Und ihr versammelt, die Artikel sind dann so mal 5 Seiten, mal 7, mal 8 unter Überschriften, die so als Mythen durchgehen. So Stichworte wie Marx hasste Anarchisten oder Marx-Theorie, das hattest du eben schon gesagt, musste zum Stalinismus führen. Wähl dir doch mal eine aus, die dir vielleicht ganz typisch erscheint für so einen Mythos um Marx und wie sich so ein Mythos festsetzt, also am konkreten Beispiel.
Gleich an dem ersten Beispiel, also unser Zusammenhang, wir sind so ein kleines Autoren- oder Autorinnenkollektiv. Wir kennen uns aus Kapitalkursen, also wir haben lange Jahre zusammen das Kapital nicht nur gelesen, sondern auch geteamt mit anderen zusammen gelesen. Deswegen sind diese Mythen auch relativ nah an Marx Hauptwerk orientiert, am Kapital. Den ersten Mythos, den wir uns ausgesucht haben, ist Marx Kapital oder seine Theorie ist nicht mehr aktuell. Und da zeigt sich vielleicht genau, wie sich das verschränkt zwischen Marx zum Klassiker machen und auf der anderen Seite so ein populärer Mythos. Also da wird dann gesagt, Marx ist ein Klassiker, einer der wichtigsten deutschen Köpfe. Damit wird er zum Klassiker erklärt. Man stellt ihn dann sich ins Regal und gleichzeitig wird aber gesagt, naja, er ist zwar ein Klassiker, aber seine Theorie ist eben nicht mehr aktuell. Er hat da in England gelebt, zu einer Zeit Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts, Manchester-Kapitalismus, hat die Durchsetzung des Kapitalismus so vor Augen gehabt, hat in einer Zeit gelebt, wo vieles, was er beschrieben hat, durchaus noch so war, wie er es beschreibt, aber heute leben wir eben in einer ganz anderen Gesellschaft. Der Kapitalismus hat sich total geändert und er ist eigentlich ein Mann der Vergangenheit und gleichzeitig ein Klassiker. Und da haben wir es angesetzt, hoffentlich gezeigt, dass er alles andere als überholt ist, weil er hat nicht einen Kapitalismus analysiert und kritisiert, wie er Mitte bis Ende des 19. Jahrhunderts in England geherrscht hat, sondern sein Anspruch war eben, den Kapitalismus als solchen zu kritisieren. Also was macht eigentlich eine Gesellschaft kapitalistisch? Und dann ist es eigentlich egal, ob dieser Kapitalismus im 19. Jahrhundert, Anfang des 20. oder 21. Jahrhundert ist, sondern ihm geht es um die kapitalistische Logik, um die Formen der kapitalistischen Ausbeutung und Produktion. Und die sind damals wie heute die gleichen. Da haben wir versucht, eben auch redlich zu sein. Wenn sowas gesagt wird, er ist nicht mehr aktuell. Natürlich hat er bestimmte Sachen, die er vor Augen hatte, verallgemeinert und ist dann doch bestimmten historischen Sachen vielleicht aufgesessen. Und da sagen wir dann auch davon, dieses oder jenes war wirklich vielleicht historisch spezifisch und ist heute anders. Aber sein Kapital ist nach wie vor die beste und schlagendste Analyse des Kapitalismus, wie er auch heute noch herrscht.
Ja, nun klingen viele Dinge auch von dem, was du erzählst, auch von dem, was man im Buch, zumindest den Überschriften entnehmen kann, wie so eine Art Rettung des Denkens nach Marx oder mit Marx. Es gibt aber auch eine Idee, die ihr quasi kritisiert, mit dem Kapital können wir die Finanzkrise erklären. Was ja immer häufiger auch mal in den letzten 10 Jahren aufkam, man solle sich wieder rückbesinnen auf das, was Marx da erklärt und damit kann man heutige Immobilienkrisen, Europakrise und so weiter, Weltwirtschaftskrise erklären. Dagegen stellt ihr euch, warum?
Ja, also es gibt nicht nur genau in dem Büchlein nicht nur Mythen, die populär sozusagen in der bürgerlichen Presse oder sich im Alltagsverstand festgesetzt haben, sondern wir haben auch versucht, ein paar Mythen aufzugreifen, die entweder sogar in der Linken präsent sind oder Mythen, die ihn jetzt nicht denunzieren oder schlecht machen, sondern auch Mythen, die ihm was zuschreiben. Und ein Mythos davon ist eben die Finanzkrise. Da wurde nicht nur Marx viel zitiert, sondern auch wieder viel gelesen. Der Dietz Verlag, der die Marx-Engels-Werke herausgibt, hat sehr viele Kapitalbände in den letzten 10 Jahren verkauft, weil eben viele meinen, man könnte damit die Finanzkrise erklären. Und auch da ist es wieder ambivalent. Auf der einen Seite stimmt es. Marx ist einer der wenigen Ökonomen, die eben zeigen und davon ausgehen, dass der Kapitalismus krisenhaft ist. Das ist nichts Nebensächliches, nichts, was eigentlich nicht dazugehört, durch den Staat wegreguliert werden könnte, sondern für Marx ist der Kapitalismus an sich eine krisenhafte Veranstaltung, eine destruktive Veranstaltung. Sehr allgemein zeigt er, dass der Kapitalismus in seiner Funktionsweise zu Krisen tendiert, krisenhaft ist. Damit kann man eben nicht eine bestimmte Krise erklären, sondern da kann man dann, hat man sozusagen quasi immer recht. Im Kapitalismus wird es Krisen geben und damit hat man in den letzten 150 Jahren recht gehabt. Aber wenn man sich die Krisen anguckt, also die von 1929 oder hier gab es in Deutschland 1967, 68 eine kleinere Krise, dann ein paar Jahre später 74 die Weltwirtschaftskrise, dann jetzt vor 10 Jahren die große Krise. Die haben alle sehr spezifische Gründe. Es gab unterschiedliche Zusammenhänge, die sie dann eben zum Beispiel auch zu einer globalen Krise gemacht haben, die kann man nicht mit Marx erklären. Also da findet man sozusagen keine Antworten, warum das so genau gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Dann findet man bei Marx eher Handwerkszeug, also zum Beispiel, warum es sowas wie eine Blasenbildung an den Finanzmärkten gibt. Das hat er so ein bisschen skizziert, aber auch da ist er eigentlich stecken geblieben. Und da muss man dann schon so redlich sein und sagen, okay, wenn wir wirklich eine konkrete Krise, wie zum Beispiel die letzte Krise, die von einer Immobilienkrise zu einer globalen Finanz- und Wirtschaftskrise sich entwickelt hat, dass man da beim Marx sich inspirieren lassen kann, auch Handwerkszeug bekommt. Aber warum das genau so abgelaufen ist, wie es abgelaufen ist, da muss man sich dann schon die Mühe machen, die konkreten Entwicklungen sich anzugucken und eine empirische Forschung quasi machen. Und auch das hat ja Marx gemacht. Also eine der ersten Weltwirtschaftskrisen, die er vor Augen hatte, 1857, und da kam jetzt gerade seine Exzerpte dazu heraus, hat er sich die Mühe gemacht, aus den ganzen, damals gab es noch nicht richtige Statistiken, aus den ganzen Wirtschaftszeitungen Zahlen zusammengeschrieben, hat versucht, quasi als einer der ersten empirischen Sozialwissenschaftler sich die konkreten Zahlen, Entwicklungen und so anzugucken, um dieser Krise auf die Spur zu kommen. Und genau das müsste man eben auch mit jeweils konkreten Krisen machen und nicht ganz allgemein sagen, ja, Marx hatte ja recht. Das ist so richtig wie allgemein.
Nun heißt euer Buch Mythen über Marx. Mythen sind in der Regel Dinge, die jetzt fernab der Aufklärung liegen, die man irgendwie zu kritisieren hat und dann ist man der Erkenntnis näher. Gleichzeitig kann ein Mythos ja auch durchaus aufklärerisch wirken, jedenfalls wenn man der Dialektik der Aufklärung von Adorno und Horkheimer Glauben schenken mag und sich ein bisschen auch Zivilisationsgeschichte anguckt, also dass ein Mythos durchaus auch dafür sorgen kann, dass durch zum Beispiel eine Erklärung über religiöse oder auch heidnische Gottheiten konnte sich der Donner erklärt werden, man nannte das Tor und dementsprechend war die Angst erstmal zurückgedrängt. Inwieweit kann so ein Mythos mit Marx, über Marx auch was Positives sein?
Also aufklärerisch oder emanzipatorisch sind die Mythen sicherlich nicht, die da rumschwirren. Ich würde eher sagen, einige Mythen sind ein Stachel und stellen sozusagen die Selbstgewissheit von Leuten, die sich Marxisten nennen, in Frage. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, Marx hat die Geschlechterverhältnisse ignoriert oder hasste die Anarchisten, da wird dann entweder gesagt, nein, stimmt nicht oder das war nicht halt nicht einfach sein Gegenstand oder in den Auseinandersetzungen zum Beispiel mit Bakunin, er hat ja recht, man braucht da bloß mal die Texte so und so lesen. Und dass diese Mythen insofern dann Anlass sind, mal selbstkritisch nochmal nachzulesen, nachzufragen, ob da jetzt was dran ist oder nicht. Und da haben wir eben auch versucht, diese Mythen nicht einfach immer nur abzutun. Darum heißt das Buch auch nicht, was Marx wirklich sagte. Davon gibt es ja auch eine Menge, wenn man mal in Buchkatalogen nachguckt. Sondern wir haben schon immer versucht, bei diesen Mythen die auch ernst zu nehmen. Also wenn ein Mythos aufgestellt wird, hat er meistens doch irgendeinen Kern, dem man auch nachgehen sollte, wenn man eben nicht selber so ein religiöses Verständnis von Marx entwickeln will.
Man hat ja dieses Buch ziemlich genau zum 200. Geburtstag von Marx veröffentlicht bei Berz und Fischer. Und das fällt mir in letzter Zeit auf, so ein starker Hang, solche runden Daten aufzugreifen in Kongressen, in Büchern, sei es 50 Jahre 1968, 100 Jahre Oktoberrevolution im letzten Jahr, 200 Jahre Marx, und das kann man so weiter fortsetzen. Dann gibt es eine Auseinandersetzung damit, dann hat das oft auch was Spektakelhaftes und dann war es das. Also dann geht es zum nächsten erinnerungspolitischen Höhepunkt, aber mit einer realen Praxis hat das häufig vielleicht auch weniger zu tun, sondern dient eher so einem spektakelhaften Auseinandersetzen und alle reden mal drüber und das war's dann auch. Warum habt ihr ausgerechnet jetzt zu 200 Jahren Marx das veröffentlicht?
Eigentlich wollten wir es zu 150 Jahre das Kapital veröffentlichen, das haben wir dann nicht geschafft. Von daher ist es jetzt der Geburtstag geworden. Wir konnten das Buch auch nur schreiben als kollektiver Zusammenhang, weil wir teilweise seit 10 Jahren zusammen zu Marx arbeiten. Das heißt, für uns ist es eigentlich ein Resultat von ziemlich langer gemeinsamer Bildungsarbeit, würde ich es jetzt mal nennen. Und sind auch schon andere Publikationen in der Zeit entstanden. Ein Band, der nennt sich Polylux Marx, wo Bildungsmaterial versammelt ist zu den ersten 3 Bänden. Und ich würde dir recht geben, klar, es ist spektakelhaft. Es ist auch genau ein Moment dessen, was ich vorher beschrieben habe, als Marx als Klassiker verhandeln. Und ich würde aber sagen, dass es durchaus Sinn macht, da mitzuspielen, insofern, dass sich da eben so ein kleines Zeitfenster öffnet, wo man Fuß reinkriegt. Das ist vielleicht ambivalent. Auf der einen Seite gibt es sehr viele Bücher, es ist die Gefahr, dass man untergeht. Auf der anderen Seite bekommt man zu so einem Zeitpunkt auch den Fuß rein und wird durchaus ein bisschen breiter rezipiert. Und ich muss sagen, dass wir jetzt in diesem kleinen Band auch jetzt schon die Erfahrung haben. Also im Tagesspiegel zum Beispiel, die größte Berliner Tageszeitung, wurde das Bändchen erwähnt, und das wäre uns wahrscheinlich vor 5 Jahren wäre das nicht möglich gewesen, da wäre das einfach ignoriert worden und das Buch wäre von denen zur Kenntnis genommen worden, die sich eh für Marx interessieren, und mal gucken, ob die Verkaufszahlen dieser These recht geben oder nicht.